Mose hat uns hier im 5. Mose eine lange Abschiedspredigt gehalten, um eine neue Generation vom Volk Israel auf die Einnahme und auf das Leben im verheißenen Land vorzubereiten. Er hat 31 Kapitel lang gepredigt, hat sie an ihre Geschichte mit Gott erinnert, an Gottes Güte und an Gottes Treue und seine Liebe, wie er mit ihnen war auf dem ganzen Weg. Er hat sie auch erinnert an das Gesetz, wie sie mit Gott leben sollten. Und zuletzt hat er sie erinnert an den Fluch und an den Segen, der da dran hängt. Wenn sie das Gesetz halten, Segen, wenn sie das Gesetz brechen und Gott verlassen und gegen ihn rebellieren, Fluch. Und er hat auch prophezeit, dass sie es nicht halten werden. Er hat ihnen schon prophezeit, was passieren wird. Aber jetzt zum Schluss wird Mose ihnen ein Lied singen oder ein Lied lernen. Und das ist wieder ein relativ langes Lied. So der größte Hit von Mose. Die Sache ist die, dass wir Menschen, wir vergessen Predigten oft. Aber Lieder ist was man sich leichter merkt, was im Kopf bleibt. Und so singt Mose ihnen dieses Lied. Und das ist ein Lied für diese Zeit, wo das Volk Israel abfallen wird, so wie Mose das prophezeit hat. Für die Zeit, wo sie all diese negativen Konsequenzen ihrer Sünde erfahren werden. Und er wird sie erinnern in diesem Lied, warum das Ganze passiert ist und was dahin geführt hat und wovon sie gefallen sind. Und er wird sie erinnern, dass sie Gottes Volk sind. Und er wird sie an Gottes Charakter erinnern. Und er wird sie warnen und versuchen, sie zur Umkehr zu bewegen. Also zuerst erinnert er sie an den Charakter Gottes, Vers 1. Horcht auf, ihr Himmel, ich will reden. Und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Versuch das mal zu singen. Wie Regenschauer auf frisches Grün und Regengüsse auf welkes Kraut. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Er ruft hier Himmel und Erde als Zeugen auf. Ganze Schöpfung preist und ehrt und gehorcht Gott. Alle Tiere, alle Pflanzen, die nehmen automatisch ihren Platz ein, wozu sie geschaffen würden. Nur wir Menschen, nur Gottes Volk, wir sind die rebellieren gegen Gott. Und er ermahnt hier sein Volk. Er sagt, gebt unserem Gott die Ehre. Nehmt euren rechten Platz ein als Geschöpfe. Erhebt euch nicht über das, was zusteht. Erhebt euch nicht über Gott. Das ist diese Mentalität Satans, der gesagt hat, ich will hinaufsteigen. Dem Höchsten will ich mich gleich machen. Das ist seine Mentalität. Könnt ihr euch vorstellen, wie lächerlich das aussehen muss für Gott und für seine Engel, die Thron Gottes sehen, die ganze Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes sehen, den allmächtigen Schöpfer, der mit einem einzigen Wort alles, was hier existiert, in Existenz gesprochen hat, wo nichts war. Und er hat gesagt, es sei und es war und es war Finsternis und er sprach, es werde Licht und es war Licht. Könnt ihr euch vorstellen, wie lächerlich das aussehen muss aus der Perspektive dieser Geschöpfe, wenn hier so ein kleiner Mensch auf der Erde steht und sagt, ich bin mein eigener Gott. Ich tue mein eigenes Ding. Ich bin Gott. Ich mache, was ich will. Ist lächerlich, ist beleidigend. Und der Mose würde hier sagen, sei nicht so dumm, sei nicht so rebellisch, gib Gott die Ehre. Ich glaube, wir können überhaupt nur so dumm sein, wenn wir Gott aus den Augen verlieren. Und wer Gott ist. Jesaja, als er diese Vision hatte von dem Thron Gottes, Jesaja 6, da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Da die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes im Thronraum und fällt auf die Knie. Er sagt, wehe mir. Ich bin ein unreiner Mensch. Ich habe den Heiligen Israels, den Heiligen Schöpfer gesehen, den allmächtigen Gott. Und da ist diese Ehrfurcht da, dieser Respekt. Das ist was, was vielen Leuten verloren gegangen ist. Auch in Jesu Gemeinde. Ja, Jesus ist unser Freund, er ist unser Heiland, er ist unser Begleiter, aber er ist auch der allmächtige Gott. Er ist heilig, er ist allmächtig, er ist verehrenswürdig. Wir brauchen diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor Gott. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind gerecht. Das, was er tut, er ist perfekt, er ist gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er, wie Gott ist. Er ist treu und ehrlich und gerecht und er meint es immer gut mit uns. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Er hat so einen wunderbaren Charakter, unser Gott. Wie könnten wir ihn verlassen? Ich meine, warum würde ein Mensch sowas tun wollen? Diesen Gott verlassen. Ich glaube, es kann nur jemand tun, der nicht ganz bei Sinnen ist. Und manchmal geht es uns so. Ich glaube, manchmal sind wir nicht ganz bei Sinnen. Wirklich diese Ehrfurcht Gottes, diese Heiligkeit Gottes. Mich überführt, wo wir oft so diese kleinen Sünden haben, wo man denkt, oh, das ist kein Problem, da kann man einfach drüber wegschauen. Diese Vision von dem heiligen Gott, der so gerecht ist und so gut und so liebevoll und der wirklich in dem, was er tut, alle seine Wege sind gerecht, vollkommen, perfekt ist das, was er tut. Er muss durchgeknallt sein, um so einen Gott zu verlassen. Vers 5, es versündigte, jetzt spricht über das Volk, es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Man muss verdreht sein, um Gott zu verlassen. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Sie sind seine Kinder, weil sie ihre Beziehung zu Gott gebrochen haben. Sie haben ihn verlassen. Im Römerbrief haben wir das gesehen, dass Paulus gesagt hat, nicht alle, die aus Israel sind, die sind auch wirklich geistlich Israel. Die sind auch wirklich Gottes Kinder. Er sagt, es gibt in der ganzen Geschichte immer zwei Gruppen von Menschen, die, die Gott nachfolgen und ihm vertrauen und die, die ungläubig sind. Es gibt aber immer einen Überrest, die ihm glauben und ihm vertrauen und gehorsam sind. Und das sind seine wahren Kinder. Und seht ihr, es ist nicht, dass Gott sie verstoßen hat, sondern sie haben ihn verlassen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir Kinder Gottes sein wollen. Und Gott ist mehr als gewillt, uns zu adoptieren in Jesus. Das ist unsere Entscheidung, ob wir seine Kinder sein wollen oder nicht. Vers 6. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Es ist falsch, den Vater zu verlassen. Der sie so liebt und der so gut ist, den zu verlassen, der dich gemacht hat. Das ist so undankbar. Das ist so falsch. Und sagt hier, es ist auch töricht, es ist unweise. Es ist unweise, die Quelle des Lebens zu verlassen. Du rennst in dein eigenes Leid und in dein Verderben. Nicht nur ist es falsch und undankbar, es ist auch unweise und töricht. Und jetzt wird er sie erinnern an die Güte Gottes. Vers 7. Denk an die Tage der Vorzeit. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater. Er wird dir kundtun, deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Denk zurück an das, was Gott für euch getan hat. Fragt eure Eltern. Er war ein guter Vater zu euch. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Was immer das genau heißt, ich weiß nicht. Was wir wissen ist, dass Israel eine besondere Behandlung hatte, einen besonderen Platz in Gottes Heilsplan hier. Das Neunte, der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob, das Maß seines Erbteils. Gott hat Israel gewählt als sein Volk. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildernis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Sieh aufmerksam der Herr über dir wacht und wie er auf dich aufpasst. Wenn der Augapfel, wenn wir dran denken, unsere Pupille, das ist ein empfindliches Organ. Passen normalerweise gut drauf auf, versuchen es zu beschützen. Und wenn wir irgendwelche Arbeiten machen, wo Späne fliegen, setzen wir uns Schutzbrillen auf. Sind sehr bedacht drauf, das gut zu schützen. Und so kostbar bist du für den Herrn. Er sagt, du bist mein Augapfel. Wenn jemand dich anrühren will, wenn jemand dir was Böses tun will, dann ist es wie wenn du Gott in sein Auge fahren würdest. Und glaubt ihr, Gott wird das zulassen? Er behütet dich, er wacht über dir. Du brauchst keine Angst haben, du musst dir keine Sorgen machen. Ein mächtiger Gott, dein liebender Vater, wacht über dir, wie über seinen eigenen Augapfel. Vers 11, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitet er dich, ihn der Herr allein. Und kein fremder Gott war mit ihm. Wie der Herr hier sein Volk aufgezogen hat, das macht er auch mit uns. Spricht hier von dem Adler. Adler, wenn die Zeit kam, dass die kleinen Adler im Nest das Fliegen lernte, dann hat die Adlermutter das Nest aufgestört, das Nest zerstört, hat die Jungen rausgeworfen aus diesem Nest. Können wir uns das vorstellen, dass da irgend so ein hoher, spitzer Felsen ist und irgendwo oben in so einer Kluft, in einer Felsenkluft ist das Adlernest drin. Und die Adlermutter beginnt, die Jungen rauszuwerfen aus dem Nest. Das Nest aufzustören. Wir können uns vorstellen, das ist nicht bequem für die Adlerjungen. Das ist unbequem. Die kriegen die Panik, die schreien. Keine Ahnung, wie immer die Adler das machen. Was macht der Herr in unserem Leben? Wenn wir zu bequem geworden sind. Wenn es Zeit für uns ist, für unseren nächsten geistlichen Wachstumsschub. Das ist, was der Herr macht. Er stört unser Nest auf. Er stört unser Leben auf, rüttelt uns ein bisschen auf. Er nimmt Sicherheiten weg. Bringt uns in Situationen, die eine neue Herausforderung sind für uns. Vielleicht bringt er Menschen in unser Leben, die schwierig sind. Oder vielleicht nimmt er Menschen weg aus unserer Nähe, die uns eine Sicherheit waren. Und er fordert uns auf, Schritte im Glauben zu machen. Und wir mögen das nicht. Das ist unbequem, wenn Gott es tut. Wie die kleinen Adlerjungen. Wir schreien und wir weinen. Aber wird der Herr uns fallen lassen? Nein. Schade. Wird die Adlermutter ihr Kind hier fallen lassen? Nein, was sie tut, sie fängt es auf. Sie trägt es auf ihren Schwingen, auf ihren Flügeln, heißt es hier. Der Herr wird uns nie fallen lassen. Ja, er wird unser Leben aufrütteln, dass wir wachsen können, dass wir fliegen lernen, dass wir glauben lernen. Er wird uns dann abstürzen lassen. Sondern wir werden lernen, die Flügel unseres Glaubens auszubreiten und zu fliegen. Und die Adlermutter, die hat das wiederholt, bis die Kleinen die Lektion gelernt haben. Immer wieder rausfallen lassen. Und wenn sie abgestürzt sind, hat sie es aufgefangen. Und dann nochmal, bis die Kleinen ihre Flügel ausgebreitet haben und geflogen sind. Und das war dann ein ganz neues Lebensgefühl. Das war eine ganz neue Freiheit. Und sie sind höher gestiegen, als sie es je gewohnt waren. Das ist, was der Herr in unserem Leben tut. Und wenn wir da oben fliegen, dann sehen die Dinge da unten so klein aus. So unbedeutend, die Dinge dieser Welt. Haben wir die Lektion gelernt? Und warum haben wir es gelernt? Nur weil der Herr uns aus unserem Nest rausgeworfen hat. Nur weil er uns aufgerüttelt hat. Weil er schwierige Zeiten zugelassen hat. Wir würden das nicht von uns selbst aus tun. Oder die meisten zumindest. Ich meine, es gibt manche Männer und Frauen des Glaubens, die eine Freude macht. Die meisten von uns sind anders gepolt. Wir haben es lieber bequem. Wir haben es lieber sicher. Wir haben lieber alles so, dass wir es unter Kontrolle haben. Und der Herr weiß es. Und so gibt er uns manchmal Entwicklungshilfe, dass wir wachsen können. Also der Herr hat Israel aufgezogen und er hat Israel gesegnet. Vers 13, er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß die Früchte des Feldes. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Felsenkiesel von den Bienen, die ihre Waben dort gebaut haben in der Felsspalte und auch Olivenbäume, die gewachsen sind. Auch interessant hier an diesen harten Plätzen, da ist der süße Segen und da ist das Öl, die Salbung. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn der Herr schwierige Zeiten zulässt in unserem Leben. Vers 14, Rahm der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett der Lämmer, Widder aus Basan und Böcke samt dem Nierenfett des Weizens und Blut der Traube trankest du, feurigen Wein. Da wurde Jeschurun, das heißt so viel wie der Rechtschaffene, Bild für Israel, Beschreibung für Israel, da wurde Israel Jeschurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Gefahr des Wohlstandes. Gefahr des Segens. Wenn wir nicht sehr reif sind und sehr geistlich sind, dann können wir fett. Und wir können träge werden, wenn Gott uns segnet. Und wir können Gott vergessen. Das Interesse an geistlichen Dingen verlieren. Wir fühlen immer so das Bedürfnis, nach dem Herrn auszuschreien. Vielleicht wie zu den Zeiten, wo er uns aufgerüttelt hat und wir geschrien haben, Papa, Hilfe! Dann haben wir gebetet und dann waren wir an ihm dran. Dann irgendwo bringt Gott Segen in unser Leben und Wohlstand und Sicherheit und eine Tendenz, träge zu werden. Und zu vergessen, den Herrn zu vernachlässigen. Und diese Segnungen, die können unser Herz stehlen. Das ist eine Gefahr für uns. Gefahr für unser Land auch. Uns geht es allen so gut. Wir haben sehr reichen materiellen Segen. Wir haben sehr große Sicherheiten. Jesus hat mal zu einem Mann gesprochen, der reich war. Und dessen Reichtum, dessen Segen ihn abgehalten hat oder zurückgehalten hat, zu Jesus zu kommen. Und das heißt dort in Markus 10, Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging hin, entsetzt über das Wort, ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ich glaube, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die uns abhalten, Jesus zu folgen, oder die uns wichtiger werden als unsere Beziehung mit ihm, als die Zeit, die wir gemeinsam mit ihm verbringen. Was immer das ist, die Hobbys, oder vielleicht ist es das Auto, oder das Haus, oder der Fernseher, oder die Aktien. Was immer, alles Dinge, die in sich nicht schlecht sind. Alles Segnungen. Aber wenn es Konkurrenz wird zu Gott, ich glaube, dann würde Jesus auch uns sagen. Selbst wenn diese Dinge in sich nicht schlecht sind, würde er uns sagen, gib's weg und folg mir nach. Dreh dich wieder um mich in deinem Leben und du wirst einen Schatz finden. Ewigen Schatz im Himmel, aber auch hier in diesem Leben. Wirklich diese Füllung und Zufriedenheit und diese Freude, von Gott gebraucht zu werden. Das, was Gott für uns hat hier in dieser Welt. Vers 16, sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten, den Felsen, der dich gezeugt,
täuschest du und vergaßest den Gott, der dich geboren und der Herr sah es und verwarf sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende ist, denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist.
Na, Mose erklärt ihnen in diesem Lied, warum sie Probleme haben. Er erklärt ihnen das, was passiert in ihrem Leben. Und er erklärt ihnen hier, dass es die Treue Gottes ist, die seine widerspenstigen Kinder züchtigt. Und das Erste, was Gott tut, das Erste, was wir hier sehen, ist, er verbirgt sein Angesicht. Wenn wir in Sünde leben, in Rebellion gegen ihn, wenn wir nicht Buße tun, die Sache nicht loslassen wollen, dann passiert es als Erstes. Du spürst Gottes Nähe nicht mehr so. Diese Intimität ist abgekühlt, unsere Beziehung mit ihm. Und dann Vers 21 sagt er weiter, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten, so will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Paulus hat diesen Vers in Römer Kapitel 10 zitiert, spricht hier von den Heiden. Wir sind die törichte Nation oder die unverständige Nation, sagt er im Römerbrief. Will sie zur Eifersucht reizen, dadurch, dass er auch die Heiden rettet. Diejenigen, die kein Gesetz haben, die keine Geschichte haben mit Gott wie Israel. Und er wird sie annehmen und sie segnen. Und die Juden werden sagen, seht, wie gesegnet diese Heidenchristen sind. Wie glücklich die sind, wie nahe die Gott sind. Seht ihre Beziehung mit ihm. So dass sie den Wunsch bekommen, auch zu Jesus zu kommen, auch einzutreten in diese Beziehung mit ihm wieder. Und das soll passieren, wenn Menschen unsere Beziehung mit Jesus sehen. Sollte so eine Qualität haben, dass Leute uns anschauen können und sagen können, wow, ich will das auch haben. Dass sie hungrig werden nach dem, was wir haben. Ich weiß, das hat mich zu Gott gezogen. Wo ich zum ersten Mal in diesen Gebetskreis gekommen bin, sah ein Haufen junger Leute und ich habe gemerkt, wow, sie sind vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin. Aber die haben das, was ich suche. Die haben eine Lebensqualität, die ich nicht kenne. Die Leute kennen Gott wirklich persönlich. Das soll passieren, wenn Menschen unser Leben sehen. Und so ist eine gute Beziehung mit dem Herrn nicht nur ein Segen für uns, sondern es soll auch ein Segen sein für andere. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir eine starke, brennende Beziehung mit dem Herrn haben. Und das ist eine zweite Sache, die Gott tut, wenn wir irgendwie von ihm abdriften. Dass er Menschen in unserem Leben bringt, die brennen für den Herrn. Die einfach begeistert sind von ihm. Und die diese Freiheit haben, diese Intimität mit Gott. So dass wenn wir sie anschauen, sagen, wow, zurückerinnern und dass wir diese Sehnsucht in unserem Herzen kriegen. Ah, Jesus, ich will zurück zu dir. Ich will diese Qualität von Beziehung, die er oder die sie mit dir hat. Aber wenn das nicht hilft und wenn wir da nicht umkehren, dann züchtigt Gott härter. Und dann bringt er Gericht und er lässt uns die Konsequenzen unserer Sünde ernten. Er lässt uns so gegen die Wand laufen, die wir selber aufgebaut haben. Gott liebt uns zu sehr, als dass er einfach tatenlos zuschauen würde, wie wir uns selbst zerstören, ohne dass er irgendwie eingreift. Und er züchtigt uns. Vers 22 wird es ziemlich hart. Er sagt, ein Feuer ist ein Brand in meinem Zorn. Es brennt bis in den untersten Scheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Sie sind vor Hunger entkräftet und aufgezehrt von Fieberglut und giftiger Pest. So sende ich den Zahn wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der im Staub kriechenden. Draußen wird kinderlos machen das Schwert und drinnen der Schrecken den Jüngling wie die Jungfrau, den Säugling mit dem greisen Mann. Fluch kam über sie, den Gott prophezeit hat. Spricht wahrscheinlich über das, was passiert ist 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem belagert haben und zerstört haben. Vers 26. Ich hätte gerne gesagt, ich will sie zerschlagen, die Erinnerung an sie unter den Menschen ein Ende machen.
Wenn ich die Kränkung durch den Feind nicht fürchtete, dass ihre Gegner es falsch darstellen, dass sie sagen, unsere Hand war erhaben und nicht der Herr hat dies alles gewirkt. Gott hat diese heidnischen Nationen gebraucht, um Israel zu züchtigen und zu richten. Und Gott sagt, ich habe es nicht ganz zerstört, nicht, dass die Nationen sagen, das waren wir und nicht Gott. Vers 28, denn sie sind eine Nation, die allen Rat verloren haben. Keine Einsicht ist bei ihnen. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würde ihr Ende bedenken. Das ist ein guter Rat, wenn wir nur an das Ende von unserer Sünde denken würden. Anfangs macht Sünde ja Spaß. Es befriedigt unser Fleisch, es gibt uns einen Kick, sonst würden die Leute es nicht tun, sonst wäre es keine Versuchung. Aber das Ende davon ist immer Tod und Leid und Zerstörung. Zerstörung von Beziehungen, Zerstörung in unserer Seele, geistlicher Schaden, ewige Konsequenzen, wenn wir ohne Jesus sind, Verdammnis, aber auch ewige Konsequenzen für uns, wenn wir mit Jesus sind. Wir verlieren Schätze im Himmel, wenn wir ohne ihn leben, falschen Weg rennen. Und so, bevor du sündigst, denk dran. Überleg dir mal kurz die Konsequenzen, wo es hinführt. Es ist ein teurer, es ist ein hoher Preis, es ist nicht wert, zu sündigen und zu rebellieren gegen Gott. Ist nicht wert. Wenn sie weise werden, würden sie das verstehen, würde ihr Ende bedenken. Wie könnte einer 1000 jagen und 2 10.000 in die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hat? Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels, so haben unsere Feinde selbst geurteilt. Selbst die Feinde erkennen, dass Gott es ist, der sich gegen sein Volk gewandt hat. Denn wenn nicht, Vers 32, Entschuldigung. Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Terrassengärten Gomorras ihre Beeren sind Giftbeeren, bittere Trauben haben sie. Drachengift ist ihr Wein und grausames Viperngift. Ist dies nicht bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Denn er sieht, dass alle geschwunden, die Kraft und der Sklave und der Freie dahin sind. Gott ist Barmherzigkeit für die, die umkehren, aber bringt Gericht für die, die ihn ablehnen. Hoffentlich werden sie zu sich kommen dadurch. Und er wird sagen, wo sind nun ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchen? Die das Fett ihrer Schlachtopfer aßen, den Wein ihrer Trankopfer tranken. Die sollen doch aufstehen und euch helfen. Sie sollen doch ein Schirm über euch sein. Ich hoffe, ihr kommt zu euren Sinnen in dieser Zeit des Gerichts. Wenn ihr seht, dass diese Götzen euch keinen Halt geben in eurem Leben. Vers 39, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Wow! Gott ist ein Gott, der tötet, aber ist ein Gott, der lebendig macht. Gott ist ein Gott, der zerschlägt und der heilt. Gott ist ein wunderbarer Gott und ein liebevoller Gott und ein gnädiger Gott für alle die, die ihn annehmen. Für uns im neuen Bund, die Jesus annehmen. Vorsorge für unsere Sünde, der unsere Schuld an unserer Stelle getragen hat. Und wir mögen Gott als den gnädigen und barmherzigen und liebevollen Gott. Aber Gott ist auch ein heiliger Gott und ein gerechter Gott und ein Gott, der Sünde richten wird. Hebräer 10 heißt es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das, was wir am Kreuz sehen, das sehen wir auch wirklich beides. Wir sehen die Liebe Gottes, Gott, der uns so sehr liebt, dass er einen einzigen Sohn für uns gibt. Jesus, der uns so sehr liebt, dass er gewillt ist, für uns ans Kreuz zu gehen, aber wir sehen auch, wie furchtbar Sünde ist. Und das Gericht, das wirklich wir verdienen, wenn wir aufs Kreuz schauen. Wir brauchen eine gute Ausgewogenheit. Wir freuen uns an der Liebe Gottes, aber wir brauchen auch gleichzeitig diese Ehrfurcht vor Gott. Diesen Respekt vor ihm. dass wir nicht rumspielen mit Sünde. Gott tut es selbst mit seinen Kindern. Er zerbricht und er heilt. Das ist, was die Hirten damals getan haben, wenn ein Schaf, so ein kleines Lamm, immer davongelaufen ist, sich entfernt hat von dem Hirten, von der Herde. Was sie gemacht haben, sie haben dem Lamm die Beine gebrochen, dass es nicht mehr weglaufen konnte. Und dann hat der Hirte das Lamm auf seine Schultern genommen und hat es herumgetragen. Und bis zu der Zeit, wo das Lamm wieder geheilt war und wieder selber laufen konnte, war es so nahe diesem Hirten und so vertraut mit dem und so verliebt in dem, dass es sich nicht mehr entfernen wollte. Manchmal muss der Herr uns brechen, uns auf die Finger klopfen, so wie wir das mit unseren Kindern tun, wenn wir sie lieb haben und sie dabei sind, sich selbst weh zu tun. Und es tut uns weh. Und hoffentlich kehren wir um und dann sind wir zerstört durch die Konsequenz unserer eigenen Schuld vielleicht. Und dann ist aber Gott auch wieder da und er liebt uns und er tröstet uns und er heilt uns. Und hoffentlich lernen wir daraus, dass wir nicht mehr weglaufen, sondern nahe bei ihm bleiben. Vers 40. Denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, dann wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte es meinen Hassern. Meine Pfeile lasse ich trunken werden von Blut und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Lasst jauchzen ihr Nationen sein Volk, denn er rächt das Blut seiner Knechte und Rache wendet er auf seine Gegner zurück und sein Land, sein Volk in Sünder. Gott bringt Gericht über das abgefallene Israel, aber auch über die anderen Nationen, die sich von ihm abwenden. Das ist ein gerechter Gott. Vers 44. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes. Er und Hosea, der Sohn des Nun. Und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeugte, damit ihr sie euren Kindern gebietet und sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Die Worte sind Leben. Das ist, wie ihr ein gutes, ein heiles Leben leben könnt in dem verheißenen Land. Gottes Gebote, Gottes Worte sind zum Guten, zum Segen, zum Schutz für uns. Und lehrt es eure Kinder. Es ist unsere Aufgabe. Bezeuge es, damit ihr es euren Kindern gebetet, damit sie darauf achten. Es ist nicht ein leeres Wort. Lehrt den Kids die Bibel. 10 Gebote. Redet mit ihnen über geistliche Wahrheiten. Lehrt sie, auf den Weg des Herrn zu gehen. Das ist unsere Verantwortung. Als Eltern, aber auch als geistliche Eltern. Dass die älteren Christen den jüngeren Christen das weitergeben und sie lehren und sie zu Jüngern machen. Vers 48. Und an eben diesem Tag redete der Herr zu Mose und sprach, steige auf das Gebirge Abarim hier, auf den Berg Nebo, der im Land Moab liegt, der Jericho gegenüber ist, und sieh das Land Kanaan, das ich den Söhnen Israel zum Eigentum gebe. Dann wirst du auf dem Berg sterben, auf dem du steigst. Und wirst zu deinen Völkern versammelt werden, ebenso wie dein Bruder Aaron auf den Berg Hor gestiegen ist und zu seinen Völkern versammelt wurde, weil er treulos gegen mich gehandelt hat, mitten unter den Söhnen Israel am Wasser von Meribah Kadesh in der Wüste Zin, weil er mich nicht geheiligt hat, mitten unter den Söhnen Israel. Denn von der gegenüberliegenden Seite sollst du das Land sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Söhnen Israel gebe. Durfte das Land sehen, aber nicht hineingehen. Weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt, mit den Söhnen Israel, sagt er. 2 hat der Herr zu Mose gesprochen. Bezüglich an dem Felsen. Das erste Mal hat er gesagt, schlag auf dem Felsen, das war am Horeb. Schlag auf dem Felsen und ich werde Wasser geben und das Volk ertränken. Aber das zweite Mal, als sie da am Sinai waren,
hat er zu Mose gesagt, sprich zu dem Felsen. Und Mose war zornig über das Volk, weil das Volk gemurrt hat. Und hat gesagt, werden wir nicht Wasser hervorbringen aus diesem Felsen? Und hat draufgeschlagen. Und Gott hat gesagt, Mose, Aaron, komm mal her. Jungs, ich muss mal mit euch reden, ich muss ein Hühnchen mit euch rupfen. Seht, die beiden, die haben Gottes Ehre genommen. Haben so getan, als hätte es irgendwas mit ihnen zu tun. Werden wir nicht Wasser hervorbringen? Und sie haben Gott falsch repräsentiert, als sie zornig waren. Gott war nicht zornig auf das Volk. Und sie haben ein Bild versaut auf Jesus hin. 1. Korinther 10 sagt uns, dass dieser Fels, der sie begleitet hat, dass er geistlich von Jesus spricht. Jesus war dieser Fels. Und Jesus wurde nur einmal geschlagen. Er wurde nur einmal gekreuzigt für unsere Sünde. Und dann ist er auferstanden und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Und wir können mit ihm reden und er redet mit uns. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Wir können Anteil haben an seiner Gnade. Aber Jesus muss nicht nochmal gekreuzigt werden, nochmal geschlagen werden. Einmal war genug. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Der Preis ist voll bezahlt. Deswegen, weil sie Gott falsch repräsentiert haben und so einiges versaut haben hier, der Herr gesagt, du darfst das Land sehen, aber dann wirst du sterben, Mose. Kapitel 33, Vers 1. Und das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israel vor seinem Tod segnete. Ich mag das, Mose, der Mann Gottes. Ich wünsche, dass das Leute mal von mir sagen können. Oder Leute ist nicht so wichtig, aber das Gott ist. Mal sagt, wenn ich nach Hause gehe, der Mann Gottes war. Und überleg dir, was willst du mal auf deinem Grabstein stehen haben? Oder wenn die Leute die Rede halten bei deinem, wie sagt man, Gedächtnisgottesdienst, was immer. Was sollen die Leute von dir sagen? Was soll das eine sein, was dich so prägt, dass die Leute sagen, hey, das ist, war ein Geschäftsmann. Oder war ein Familienmensch. Oder der war super cool. Was wollte das Leute sagen? Oder Mann, Frau. Das sind alles gute Dinge. Aber das Beste ist, wenn Leute sagen können, das war ein Mann, das war eine Frau Gottes. Das war seine Identität. Das war seine Leidenschaft. Ihm ist er nachgefolgt. Ich denke, das ist das beste Kompliment. Ah Mann, ich habe es gelesen und habe gedacht, oh, ich möchte so gerne ein Mann Gottes sein. Wie der Mose. Mose war treu bis zum Ende. Mose war demütig. Mose war ein Beter. Mose war ein treuer Hirte seinem Volk. Und das sehen wir auch hier in seinem letzten Akt, wo er das Volk nochmal segnet. Da sehen wir, dass Mose ein Mann Gottes war. Versetz dich mal in die Lage von Mose. Was wäre deine Reaktion gewesen? Dein Lebenstraum war, das verheißene Land zu sehen. Nicht nur zu sehen, sondern hineinzugehen. Und du bist 40 Jahre unterwegs, schlagst dich mit diesem jammernden, pinselnden Volk rum und dann endlich bist du an der Grenze. Du kannst das Land schon sehen und Gott sagt zu dir, du darfst nicht hinein, sondern Josua, er wird das Volk hineinführen. Wie würdest du reagieren? Wie würde ich reagieren? Gott, ich habe die besten Jahre aufgegeben, ich bin dir nachgefolgt und dann mache ich einen Fehler und jetzt das. Habe ich nicht verdient. Mein Gott, wenn ich nicht der Leiter sein darf, wenn ich das Volk nicht reinführen darf, dann weißt du was? Tschüss. Mose hätte sauer sein können und beleidigt sein können, hätte Josua und das Volk stehen lassen können und einfach weglaufen können. Und er sagt, Leute, rutscht mir mal einen Buckel runter. Aber Mose hat es nicht getan. Und deswegen war er ein großer Mann. Deswegen war er ein Mann Gottes. Er hat gesagt, okay, ich kann nicht weiter leiden. Ich habe mich disqualifiziert. Aber ich will trotzdem das tun, was ich tun kann. Ich will trotzdem weiter ein Segen sein. Und wirklich, das ist geistliche Reife. Das ist geistliche Größe. Viele Menschen haben diese Einstellung, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, wenn ich nicht tun darf, was ich will, so wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich nicht leiden darf, wenn du mir reinredest in das, was ich tun will, weißt du was, dann tue ich gar nichts. Schau, wie er weiterkommt. Sind beleidigt, ziehen sich zurück und schmollen. Warum darf der Josua das machen? Oder die Josuane? Und nicht ich? Ich habe gedacht, ich darf das tun. Und jetzt ist alles anders. Ach, hab mich gern. Rutsch mir einen Buckel runter, ich schmoll. Das ist, was Kinder tun. Wenn Erwachsene es tun, ist es traurig. Das zeigt, dass sie nicht erwachsen geworden sind, dass sie nicht reif geworden sind. Und wahrscheinlich haben wir alle schon mal Erfahrungen gemacht mit solchen Menschen. Das ist anstrengend, das ist kompliziert, mit so Menschen zu arbeiten. Wo du immer irgendwie so auf Zehenspitzen rumgehen musst, dass du ja nirgendwo anstoßt und vorsichtig sein musst, dass sie nicht beleidigt werden und den ganzen Kram hinschmeißen und schmollen. So Leute, wo jede Kleinigkeit so ein Riesendrama wird, wenn irgendwas nicht nach ihrem Willen geht. Aber reife Menschen, die sind ein Segen. Leute, die sagen, egal was, ich will einfach ein Segen sein. Leute, die flexibel sind, die sagen, okay, ich kann das nicht machen, aber wo kann ich sonst noch helfen? Wo kann ich ein Segen sein? Ich habe mir es zwar anders vorgestellt, aber okay. Gibt es irgendwas anderes? Was kann ich beitragen zum Wohl? Es ist eine Freude, mit so Menschen zu arbeiten und mit so Menschen gemeinsam zu dienen. Das ist Reife. Und das ist ein Merkmal hier, das wir an Mose sehen und was ihn zu einem großen Mann gemacht hat, zu einem Mann Gottes. Er hatte ein Hirtenherz und er wollte einfach ein Segen sein. Wie auch immer, er hat das Volk Gottes nicht verlassen, weil er es nicht reinführen durfte ins verheißene Land. Seine Einstellung war, Leute, ich lasse euch nicht gehen, bevor ich euch nicht gesegnet habe. Ich gehe nicht von euch. Hat ein Hirtenherz. Das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israel vor seinem Tod segnete. Er sprach, der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Er strahlte hervor vom Berg Paran und kam von heiligen Myriaden. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt sein Volk, all seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen, jeder empfängt von deinen Worten. Ein Gesetz hat uns Mose geboten, einen Besitz der Versammlung Jakobs. Und er wurde König in Jeschurun, als sich die Häupter des Volkes versammelten, die Söhne Israels insgesamt. Einleitung hier für seinen Segen. Spricht von der Herrlichkeit Gottes und der Heiligkeit und der Liebe Gottes. Dass er König ist über Israel. Dass er sein Volk in seiner Hand hält. Gott, der sein Volk trägt und beschützt. Vers 6, Ruben lebe und sterbe nicht, sodass seine Männer wenig würden. Ruben soll Wachstum haben. Und dies für Juda, Vers 7. Und er sprach, höre Herr die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk, seine Hände seien mächtig für ihn und seinem Helfer vor seinen Gegnern. Juda ist in der Marschordnung von Israel immer an der Spitze gezogen. Der war der Erste im Kampf. Das ist oft so, die Leiter haben oft die härtesten Kämpfe zu kämpfen. Das ist manchmal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. So, Segen ist, er soll mächtig sein für dich, mit seinen Gegnern. Vers 8, und für Levi sprach er, deine Tumim und deine Urim sind für den Mann, der dir treu sei,
Urim und Tumim wissen nicht genau, was es war. Eine Vermutung ist, dass es zwei Steine waren, die der Hohepriester in seiner Tasche hatte. Und wenn sie Gott befragt haben, haben die Antwort gegeben. Entweder ja oder nein. Ihn du versucht hast bei Massa, mit dem du gestritten hast bei dem Wasser von Meriba, der von seinem Vater und von seiner Mutter sagte, ich habe ihn nicht gesehen, und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nicht wusste. Denn sie haben dein Wort beachtet und deinen Bund bewahren sie. Sie lehren Jakob deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie legen Räucherwerk vor deine Nase und ganz Opfer auf deinen Altar. Segne, Herr, seine Kraft und das Werk seiner Hände lass dir gefallen. Zerschmettere die Hüften derer, die sich gegen ihn erheben, und seine Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen. Also die Leviten sollten das Gesetz lehren, im Tempel, im Heiligtum dienen. Keine Ahnung, dieser historische Hinweis auf Massa und Meriba, ist mir nicht klar, wovon er da spricht. Vers 12, für Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn, in Sicherheit wohnt er bei ihm, er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Berghängen wohnt er. Jerusalem war eine Stadt der Benjaminiter und die ist zur Hauptstadt geworden, zum Zentrum, wo auch der Tempel war. Gottes Treffpunkt mit dem Volk. Und für Josef sprach er, Josef, das heißt für seine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die beiden Stämme, gesegnet vom Herrn ist sein Land, vom köstlichsten des Himmels, vom Tau und von der Flut, die drunten lagert, und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und vom köstlichsten der Früchte der Monate und vom besten der uralten Berge und vom köstlichsten der ewigen Hügel und vom köstlichsten der Erde und ihrer Fülle und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, all das komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Er ist herrlich wie sein erstgeborener Stier und Hörner des Büffels sind seine Hörner. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, alle miteinander, bis an die Enden der Erde. Dies sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. Waren mächtige Stämme, waren größer als alle anderen Stämme in Israel. Vers 18. Und für Sebulon sprach er, freue dich, Sebulon, über deinen Auszug, und du, Issachar, über deine Zelte. Sie rufen Völker zum Berg, dort opfert sie Opfer der Gerechtigkeit, denn den Überfluss der Meere saugen sie und die verborgenen Schätze des Sandes waren da im Gebiet vom See Genezareth, und Sebulon war auch am Mittelmeer. Vers 20. Und für Gad sprach er, gesegnet sei der Gad Raum schafft. Wie eine Löwin lagert er und er zerreißt den Arm und sogar den Scheitel. Und er ersah sich einen Erstlingsanteil, denn dort war der Anteil eines Anführers aufbewahrt. Und er zog an die Spitze des Volkes, er vollstreckte die Gerechtigkeit des Herrn und seine Gerichte mit Israel. Mächtiger Stamm hat viel Truppen für König David gestellt. Vers 22, und für Dan sprach er, Dan ist ein junger Löwe, er springt aus Basan hervor. Junger Löwe, ein bisschen unreif. Dan war ursprünglich im Land im Süden angesiedelt, da war sein Erbteil. Aber es war ihm irgendwie zu heftig, zu schwer dort, und dann ist er hinaufgezogen in den Norden des Landes. Und dann war ein Stamm, der eigentlich viel Probleme gemacht hat. Götzendienst eingeführt hat, Jerobeam hat dort sein Götzenbild aufgestellt, war ein Zentrum für Götzendienst später. Vers 23, und für Naphtali sprach er, Naphtali, gesättigt mit Huld und voller Segen des Herrn, Westen und Süden nimmt er in Besitz. Und für Asser sprach er, mehr als die anderen Söhne sei Asser gesegnet, er sei der Liebling seiner Brüder, er tauche in Öl seinen Fuß, Eisen und Erz seien deine Riegel und wie deine Tage, so deine Kraft. Vers 26, keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in deiner Hoheit auf den Wolken. Eine Zuflucht ist Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Wieder wie mächtig Gott uns hält mit seinem ewigen Arm. Und er vertreibt vor dir den Feind und spricht Vernichte. Und Israel wohnt sicher, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Land von Korn und Moos und auch sein Himmel träufelt Tau. Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du, ein Volk gerettet durch den Herrn, der Schild seiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist? Schmeicheln werden dir deine Feinde, du aber, du wirst einherschreiten über ihre Höhen. Gesegnetes Volk, gehalten wird von Gott mit seinem mächtigen Arm. Gesegnet, beschützt, behütet werde sein von Herrn. Paulus sagt in Römerbrief 8, wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Kapitel 34. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, dem Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber liegt. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen. Das Land Gilead bis nach Dan und das ganze Land Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer und dann den Süden und den Umkreis des Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmstadt, bis hin nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, dein Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dir mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht dort hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Beth Peor gegenüber, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Ich glaube, Gott hat es mit Absicht gemacht, sonst hätten sie wahrscheinlich einen Wallfahrtsort draus gemacht und irgendwie so einen Schrein und wären in Götzendienst gefallen, den Leib des Mose verehrt. Und Gott will diese Sachen nicht. Interessant auch so eine schräge Sache. Im Judasbrief lesen wir davon, dass der Erzengel Michael mit Satan und dem Leib von Mose gestritten hat. Wird nicht mehr gesagt. Das ist eine von diesen schrägen Bibelstellen. Auf jeden Fall hat der Michael gewonnen. Wir sehen den Mose nämlich auf dem Berg der Verklärung. Vielleicht war deswegen der Leib von Mose so wichtig, dass er auferstanden ist und erschienen ist. Ich mag das. Mose auf dem Berg der Verklärung. Durfte nicht das Volk reinführen, aber irgendwie Gott hat ihm durch die Hintertür doch noch reingeschmuggelt in das verheißene Land. Ich mag das. Aber er konnte sie nicht hineinführen. Warum? Mose repräsentiert das Gesetz. Und das Gesetz, das ist unser Zuchtmeister, das uns zu Jesus treibt, zu Jesus leitet, aber es kann uns nicht in dieses Leben in Fülle bringen. Gesetzlichkeit bringt uns da nie hinein. Sondern nur Josua kann das. Jesus im Neuen Testament, derselbe Name. Er kann uns ins verheißene Land bringen. Bildlich gesprochen, geistlich, das verheißene Land ist ein siegreiches Leben, ein Leben, das beherrscht wird von dem Heiligen Geist. Und das hat Jesus für uns getan und das will er in uns tun. Er wohnt in uns. Es ist sein Leben, das er durch uns leben will. Mose aber war bei 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Und die Söhne Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens der Trauer um Mose zu Ende. Mose war ein gesunder Kerl, der war topfit. 120 Jahre alt, hat keine Brillen gebraucht, keine Kontaktlinsen. War fit. Der Herr hat ihn einfach heimgerufen, war fertig mit seinem Auftrag. Das ist, was Gott mit uns tut. Gott ist nicht so grausam, dass er uns länger auf diesem Planeten lässt, als es notwendig ist. Wenn er mit uns fertig ist, dann ruft uns nach Hause. Ist so viel besser, bei ihm zu sein. Seine Herrlichkeit. Gemeinschaft mit ihm. Also Leute, der Grund, warum wir noch hier sind. Die Tatsache, dass wir noch hier sind, das zeigt uns was. Nämlich, dass Gott noch was vorhat mit uns. Dass Gott uns gebrauchen will. Dass er noch was zu tun hat für uns. Und dann, wenn er mit uns fertig ist, dann wird er uns nach Hause rufen wie Mose. Hoffentlich sind wir dann auch noch genauso topfit wie er. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Also Mose war nicht eifersüchtig auf Josua, sondern er hat auch für den Josua gebetet. Sein Nachfolger hat für ihn gebetet, hat ihn gesegnet. Wir sehen, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun. Und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat.
Mose war wirklich ein Mann Gottes. Er hatte eine wunderbare, intime, persönliche Beziehung mit dem Herrn. Gott hat ihn gebraucht, um Zeichen und Wunder zu tun. Er hat ihn mächtig gebraucht. War ein gesegneter Mann im Alten Testament. Und doch sagt uns Jesus in Lukas 7, Vers 28, spricht dort von Johannes dem Täufer, wo er sagt, er war der Größte im Alten Bund. Und er sagt, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Kleinste im Reich Gottes, der Kleinste von uns. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist, was kein einziger Mensch im Alten Testament erfahren hat. Das ist noch so viel persönlicher als das, was Mose erfahren hat, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir sind so viel mehr gesegnet. In Jesus sind wir reicher und sind wir gesegneter als Mose, als Johannes der Täufer, als jeder Heilige im Alten Testament. Wir sind wirklich ein gesegnetes, reiches, beschenktes Volk Gottes durch das, was Jesus für uns getan hat. Also wir verabschieden uns von unserem guten alten Freund Mose. Hat uns jetzt lange begleitet. Und wir begrüßen unseren neuen Helden, den Josua, der ein Bild für Jesus ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese 5 Bücher Mose. Wahnsinn, dass wir Pentateuch, das Gesetz, fertig durchgenommen haben. Und Vater, wir danken dir für all die Lektionen, die wir lernen durften. Wir danken dir für Mose, für das Vorbild, was er uns gegeben hat. Und Vater, wir wünschen uns, dass wir eines Tages auch sagen können, oder dass du von uns sagst, dass wir Männer und Frauen Gottes waren. Ich bitte dich, dass wir dir hingegeben sind, wie Mose dir hingegeben war. Und wir wissen, dass du noch nicht fertig bist mit uns. Gebrauch uns, Herr. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.